Ich weiß nicht, ob alle gerne so Dokumentationen schauen im Fernsehen. Es gibt so Kinderdokus, die Kinder kennen das vielleicht und ich kenne es auch, weil ich ab und zu mitgucke. Es gibt diese Checker-Dokus, Checker Tobi und Checker Julian und wen gibt es noch? Checker Chan. Und da gibt es auch eine Frau, ne? Die ist jetzt neu. Wie heißt die? Checker Marie? Marina, okay, also es gibt viele Checker. Und die Checker, die checken immer Sachen aus, ja, und die testen immer Sachen und die beantworten dann Fragen. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt mal Checker Nico, ja, und wir machen heute im Gottesdienst den Auferstehungscheck, okay? Seid ihr dabei? Auferstehungscheck? Okay, ich habe euch Fragen mitgebracht, die wir checken werden. Also, die erste Frage, warum ist die Auferstehung von Jesus eigentlich so wichtig? Zweite Frage, gibt es Hinweise auf die Echtheit der Auferstehung? Und die dritte Frage, was hat es mit dem Domino-Effekt der Auferstehung auf sich? Und das checke ich jetzt für euch, okay? Also, lass uns mal starten mit dem ersten Check. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Und wir checken ja immer auch anhand der Bibel und deswegen schauen wir in das Wort Gottes hinein. Und ein Kapitel, in dem ganz viel über die Auferstehung von Jesus geschrieben steht, ist 1. Korinther 15. Könnt ihr zu Hause nochmal das ganze Kapitel lesen? Ich greife da jetzt immer nur so rein. 1. Korinther 15, die Verse 14 und 17 bis 19. Dort schreibt Paulus, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ganz klare Worte hier von Apostel Paulus. Ich habe grundsätzlich ganz viel Verständnis für Menschen, die nicht an die Auferstehung von Jesus glauben können. Weil das ist echt irgendwie schwierig, ja, ist ja auch ganz ungewöhnlich. Und da kommen wir mit unserem Verstand nicht ganz hinterher. Aber schwierig finde ich das tatsächlich, wenn da Leute sind, die sagen, die sind Christen und die sagen, ja, aber an die Auferstehung glaube ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Weil so wie der Apostel Paulus das hier beschrieben hat, schließt sich das eigentlich aus. Also als Christ glaubst du an die Auferstehung von Jesus. Wenn du nicht an die Auferstehung von Jesus glaubst, dann bist du per Definition kein Christ. Du magst vielleicht manche Lehren von Jesus gut finden und sagen, hey, der war ein toller Lehrer und der hat auch viele gute Sachen gesagt und so. Aber du lebst nicht in dieser Fülle und in dieser Auferstehungskraft, die Jesus für uns verheißen hat. Du bist eigentlich so ein Mitläufer am Rand, aber du bist nicht Christ. Paulus sagt, solche Menschen, die leben eigentlich einen frommen Selbstbetrug. Also die lügen sich selbst an. Warum ist die Auferstehung von Jesus wichtig? Ohne die Auferstehung von Jesus hat der Kreuzestod von Golgatha gar keine Bedeutung. Also vor zwei Tagen haben wir ja auch hier Gottesdienst gefeiert und wir haben Karfreitag gefeiert. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus gestorben ist. Ohne die Auferstehung würden wir immer noch jetzt bei Karfreitag stehen bleiben und würden Jesus betrachten, wie er am Kreuz hing und wie er ins Grab gelegt wurde. Und das wäre es dann gewesen. Daran würden wir uns erinnern. Aber weil Jesus nicht auferstanden ist, also Leute, die das glauben, dann würde man auch sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und er konnte gar nicht meine Schuld und meine Sünde auf sich nehmen. Und somit wäre unser ganzer christlicher Glaube, den wir ja haben, wäre eigentlich Müll. Wir könnten alles, was wir so glauben, in die Tonne treten, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ohne die Auferstehung von Jesus wäre Jesus ein normaler Mensch gewesen, nicht der Sohn Gottes. Ohne die Auferstehung von Jesus verliert die christliche Kirche ihre Daseinsberechtigung. Da können wir zumachen. Da könnten wir alle jetzt nach Hause gehen und sagen, na gut, das war ein netter Versuch, das war's. Es wäre alles Schwachsinn. Ohne die Auferstehung von Jesus könnten wir aufhören, Kirche zu spielen und unsere Zeit und Kraft sinnvoller zubringen. Ohne die Auferstehung von Jesus würde ich mir einen anderen Job suchen. Ohne die Auferstehung von Jesus, sagt Paulus, wäre alles sinnlos und wir als Christen wären bedauernswerter als alle anderen Menschen, weil wir irgendwie so eine Lüge geglaubt hätten, unser ganzes Leben. Paulus, er schreibt in das geistliche Stammbuch der Gemeinde in Korinth, hier an dieser Stelle, hört nie auf, an die Auferstehung von Jesus zu glauben, weil die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ohne die Auferstehung wäre alles sinnlos. Wenn ihr diesen Punkt aufgebt, an die Auferstehung zu glauben, dann gebt ihr euer Fundament auf. Ohne die Auferstehung von Jesus gibt es keinen christlichen Glauben. Warum ist die Auferstehung von Jesus so wichtig? Erste Checkerfrage. Weil an ihr der ganze christliche Glaube hängt. Alles, was wir als Christen sind, hängt an der Auferstehung von Jesus Christus. Okay, jetzt haben wir die Wichtigkeit erkannt. Also das ist jetzt nicht so ein Nebenthema. Ja? Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, sondern es geht hier um den Kern unseres Glaubens. Aber wenn das so wichtig ist, dann stellt sich ja die Frage, ja, gibt es denn überhaupt auch Hinweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Also es ist ja eine Sache, das zu glauben so und denken, zu hoffen vielleicht. Ja, ich hoffe, dass Jesus auferstanden ist. Hoffentlich war das auch wirklich so. Oder gibt es auch wirklich Hinweise, dass das so war? Und da gibt es durchaus Hinweise. Und da möchte ich mit uns auf die nächste Bibelstelle schauen und dann ein paar Punkte auch noch da rausgreifen. 1. Korinther 15, 5 bis 9. Als der Auferstandene hat Jesus sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt, schreibt Paulus. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Es gab damals ganz, ganz viele Menschen, die haben Jesus gesehen, wie er als Auferstandener wieder gelebt hat, wie er nicht im Grab war, sondern wie er lebendig war. Und das beschreibt hier Paulus, wie das ablief. Ja? Petrus hat Jesus gesehen, die anderen 12 haben Jesus gesehen, dann haben einmal 500 Menschen Jesus auf einmal gesehen. Und dann schreibt Paulus, und die meisten davon leben noch. Das heißt, damals, als dieser Brief geschrieben wurde, hätte man Leute suchen können, die Jesus wirklich als den Auferstandenen gesehen hätten. Und die hätten sagen können, ja, ich habe Jesus gesehen. Und das waren nicht nur einzelne Personen, sondern hier eine große Masse von 500 Leuten. Manche Menschen denken, ja, das haben die sich eingebildet. Ja? Das war so eine Massenhysterie und die haben sich das so gewünscht, dass Jesus doch wieder aufersteht und haben alle das so gesehen. Die Psychologie sagt ja, das geht nicht so. 500 Leute auf einmal, dass die alle so eine Vision haben, das funktioniert so nicht. Ja? Dass 500 auf einmal so gestört sind, das geht nicht. Also hier sehen wir Hinweise, dass es wirklich so war, dann stellen wir fest, dass die Leute, die eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hatten, dass die total verändert wurden in ihrem ganzen Denken und in ihrem ganzen Sein, in ihrer ganzen Lebensausrichtung. Vielleicht erinnern wir uns noch, Jesus ist gestorben und die Stimmung bei den Jüngern, die war ganz mies. Okay? Also die hatten ja 3 Jahre lang an Jesus festgehalten und geglaubt, dass Jesus der Messias wäre. Jesus hat Wunder gewirkt, tolle Sachen gesagt, Menschen sind ihm nachgefolgt. Aber auf einmal war Schluss, Jesus war am Kreuz gelandet. Was für eine Niederlage in ihrem Denken, was für ein Frust. Alle ihre Erwartungen waren enttäuscht. Die waren traurig, die waren vielleicht auch wütend, die waren perspektivlos, die Jünger. Die haben sich zurückgezogen. Und dann ist irgendetwas passiert, wo dann im Laufe von einer ganz kurzen Zeit überall in der damals bekannten Welt im Römischen Reich christliche Gemeinden entstanden sind, die total positiv von Jesus erzählt haben, die gesagt haben, Jesus ist nicht tot, er lebt. Und wie kamen diese Gemeinden ins Leben? Durch diese Jünger, die doch so frustriert waren und so enttäuscht und traurig waren. Das heißt, die Jünger, die haben sich irgendwie verändert. Und die haben sich verändert, weil Jesus ihnen leibhaftig begegnet ist. Und weil sie in der Begegnung mit Jesus neue Hoffnung und neues Verständnis bekommen haben, dass sie überhaupt kapiert haben, wer ist denn dieser Jesus wirklich? Der ist ja wirklich der Messias, der ist wirklich der Gottessohn. Und dann haben sie es überall erzählt. Also sie waren verändert. Besonders verändert war Paulus, der diesen Brief schrieb hier. Der war nämlich vorher Christenverfolger. Der fand die Christen ganz doof. Der wollte, dass die ins Gefängnis kommen. Der wollte die umbringen. Und dann hatte er eine Begegnung mit Jesus, wo auf einmal ihm das so deutlich wurde, dass Jesus ja real ist, dass er auferstanden ist. Und dann hat er sein Leben 180 Grad gedreht. Vorher hat er die Christen verfolgt und jetzt wurde er Christus-Verkündiger. Ja? Der wurde Prediger, der ist überall rumgereist und hat diesen Christus als den Auferstandenen verkündigt. Kann man sich nicht erklären, wie dieser Wechsel passiert ist, wenn nicht Jesus, der Auferstandene, ihm begegnet wäre. Die meisten von den Jüngern, die Jesus hier als den Auferstandenen gesehen haben, von dem Zwölferkreis, die sind am Ende ihres Lebens umgebracht worden, weil sie an Jesus festgehalten haben und weil sie gesagt haben, wir bekennen, dass Jesus Christus der Auferstandene ist. Und weil sie das so fest in ihrem Herzen hatten, da wurden sie dann umgebracht von Leuten, die das nicht so gut fanden. Es gibt manche Menschen, die sagen, ja, die Jünger, die waren so frustriert irgendwie und die haben sich dann selbst ausgedacht, die haben vielleicht sogar den Leichnam von Jesus geklaut und irgendwo weggeschafft und dann haben sie gesagt, dass Jesus auferstanden wäre. So, damit das Ganze noch so ein Happy End nimmt für sie. Dann frage ich mich, das ist eine nette Geschichte, aber warum waren dann diese Jünger bereit für diese Lüge, am Ende ihres Lebens ihr Leben zu lassen, wenn sie wussten, dass Jesus nicht auferstanden wäre, sondern dass sie den Leichnam nur geklaut hätten? Da wären sie ja nicht so blöd gewesen, um zu sagen, okay, und jetzt bin ich bereit, für diese Lüge zu sterben. Aber wenn du eine Wahrheit erkannt hast und wenn du weißt, dass Jesus der Auferstandene ist, dann bist du bereit, für diese Wahrheit zu sterben, weil du nicht anders kannst, weil du das so klar vor Augen hattest und erlebt hast. Es gibt Lebensgeschichten von Tausenden, von Millionen von Menschen, deren Leben verändert wurde durch Jesus, den Auferstandenen. Und auch hier in unserem Raum könnten ganz viele Leute auf die Bühne kommen und sagen, Jesus ist mir in meinem Leben begegnet als der Lebendige. Die ganze christliche Kirche lebt davon, dass Menschen immer noch Erfahrungen mit Jesus Christus machen, was unmöglich wäre, wenn er nicht mehr leben würde. Ein Hinweis auf die Echtheit der Auferstehung sind auch die Berichte, die wir in den Evangelien lesen. Und da ist davon die Rede, dass die ersten Personen, die das leere Grab sahen und die Jesus begegnet sind als den Auferstandenen, das waren Frauen. Jetzt denkst du, naja gut, so die Wahrscheinlichkeit, dass das Frauen sind, ist so 50-50. Ja? Was ist daran besonders? Es ist besonders, dass diejenigen, die die Evangelien geschrieben haben, dass die das besonders erwähnt haben, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Weil damals galt das Wort von Frauen gar nicht viel. Ja, es gab einen jüdischen Historiker namens Josephus, der hat geschrieben, der kam aus der Zeit von Jesus ungefähr, das Zeugnis von Frauen soll wegen der ihrem Geschlecht eigenen Leichtigkeit und Dreistigkeit vor Gericht nicht zulässig sein. Okay, also das war die Haltung der Leute damals. Aha, die Frauen, die sind so emotionsgesteuert und so, was die sagen, da brauchst du gar nichts drauf geben. Lass uns mal lieber zu den Männern gehen und wenn eine Gerichtsverhandlung ist, dann hat nur das Wort von Männern etwas zu sagen. So war das damals, vor 2000 Jahren. Okay, was hat das jetzt mit den Frauen in den Evangelien zu tun? Also, wenn diese ganze Auferstehungsgeschichte eine ausgedachte Geschichte der Jünger gewesen wäre, dann wäre es doch gut gewesen, wenn die Jünger dann in die Evangelien reingeschrieben hätten, ja, und die Ersten, die den Auferstandenen gesehen hatten, das waren wir Männer und wir haben Jesus gesehen und er hat mit uns gesprochen und wir sind die Zeugen davon, unser Wort hat Gewicht, wir sind diejenigen, die was zu sagen haben. Das wäre eigentlich der normale Fall gewesen, wenn das hier eine Fake-Geschichte gewesen wäre. Dadurch, dass da aber Frauen ins Spiel kommen, fragt man sich, wenn das eine Lügengeschichte ist, da hat sich aber einer nicht angestrengt, ja, weil das ist ja total an den Haaren herbeigezogen, dass da Frauen jetzt hier als Zeugen auftreten. Wer macht denn sowas? Also, Historiker sagen, allein dieser Punkt, dass Frauen als die ersten Zeugen erwähnt werden, spricht für die Echtheit der Berichte und der Auferstehung. Ja, Frauen, ne? Ihr seid wichtig, genau. Es gibt noch etliche andere Überlegungen und Hinweise auf die Echtheit der Auferstehung. Ich möchte dir Mut machen, wenn du so ein skeptischer Mensch bist, so ein nüchterner Mensch bist. Ich bin auch ein nüchterner Mensch übrigens. So. Beschäftige dich damit. Der christliche Glaube, der ist nicht ein Glaube, wo wir unseren Verstand an der Garderobe der Kirche abgeben müssten. Sondern der christliche Glaube, der umfasst unser ganzes Sein des Menschen und da gehört unser Verstand mit dazu. Wir dürfen auch denken, wir dürfen auch logisch argumentieren, wir dürfen draufschauen und bewerten. Und wenn du das unvoreingenommen machst mit der Frage der Auferstehung von Jesus Christus, dann wirst du zu Erkenntnissen kommen, die mehr in die Richtung zeigen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, als in die andere Richtung, wenn du unvoreingenommen draufschaust. Beschäftige dich damit, lies gute Bücher zu dem Thema. Stell Fragen, komm gerne auch mit uns ins Gespräch. Der zweite Check war die Frage, ob es auch Hinweise gibt auf die Echtheit der Auferstehung. Und es gibt viele historische, biblische und persönliche Hinweise auf die Echtheit der Auferstehung. Gecheckt. Und jetzt kommt der dritte Check, was hat es mit dem Dominoeffekt der Auferstehung auf sich? Und da möchte ich drei Verse lesen, auch aus dem 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 20 bis 22. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. So, jetzt möchte ich den Lars nach vorne bitten, der mir hier was anreicht. Ich habe mich auf diesen Moment tatsächlich die ganze Woche gefreut. So ein bisschen spielen ist ja auch schön. Ja, gut, genau hier in die Mitte. Wunderbar. Jetzt fragt ihr euch, was kommt jetzt? Okay. Dominosteine. Dominosteine packe ich aus, okay. Kennt ihr die? Habt ihr die zu Hause auch? Nicht mehr so, ne? Ich kann mich erinnern, als ich klein war, wir hatten Weihnachten gefeiert und mein Bruder wollte solche Dominosteine haben. Und dann hat er im Wohnzimmer alles aufgebaut, den ganzen Heiligabend, ja, hunderte von Steinen. Und wir haben immer Weihnachten mit meiner Oma auch gefeiert. Und dann ist meine Oma aus Versehen drangekommen. Und das war nicht so schön. Das war für meinen Bruder ein ganz, ganz schrecklicher Heiligabend. Alles irgendwie zerstört, war nicht lustig. Okay, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, diese Steine. Vielleicht kann die Kamera das irgendwie auch einfangen. Ah ja, super. Also, ich baue euch hier mal so eine Domino-Reihe auf. Könnt ihr euch gut vorstellen. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht so zittrige Hände, dass es uns jetzt hier so ergeht wie meinem Bruder. So, vielleicht reicht das schon. Also, eine Reihe von Dominosteinen. Okay. Worum geht es jetzt hier in meinem Beispiel? Es gibt in diesem Bibeltext zwei Dominoeffekte, die ich mal kurz erwähnen möchte. So besser vielleicht? So. Der eine Effekt ist, der hat jetzt erstmal gar nichts mit Jesus zu tun, sondern hier ist in diesem Text davon die Rede, dass da ein Mensch war, durch den der Tod in die Welt gekommen ist. So, und Paulus, er bezieht sich hier auf den ersten Menschen, von dem uns das Wort Gottes berichtet, das ist Adam. Ganz am Anfang, Schöpfungsgeschichte, Gott hat Adam und Eva gemacht und Adam wurde Gott gegenüber ungehorsam. Er hat nicht das gemacht, was Gott wollte, sondern er hat so sein eigenes Ding gemacht und dadurch, so beschreibt Paulus es, kam der Tod in die Welt. Dadurch kam das Sterben in die Welt. Dadurch ist die Grundhaltung von uns Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, wir sind irgendwie von Gott getrennt. So, und dieser Tod oder diese Sünde von Adam, also wenn wir jetzt mal hier Adam nehmen als das blaue Domino-Teil hier, der blaue Dominostein ist Adam. So, und er hat gesündigt damals. Und seine Sünde hat eine Auswirkung auf alle anderen Menschen, die nach ihm gekommen sind. Und das sieht dann so aus. Okay, also einer hat Schuld auf sich geladen und alle anderen Menschen stehen irgendwie in Zusammenhang mit dieser ersten Sünde. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, ja, ich habe ja keine Sünde und ich habe nur von Adam irgendwie was bekommen, weil der damals Mist gebaut hat, so nicht, sondern wir alle, wir wiederholen praktisch den Ungehorsam von Adam. Wir alle sind getrennt von Gott grundsätzlich, wenn wir als Menschen hier auf die Welt kommen und unser Leben leben. Es hat den Effekt, und da ist keiner, der sagen kann, auch ich bin hier aber ein ganz heller Stein und ich habe keine Sünde und mir geht's nur gut, ich mache alles richtig und Gott ist mit mir zufrieden. So funktioniert es nicht, sondern wir sind als Menschheit alle zusammen, wir hängen alle an Adam dran, ob wir es wollen oder nicht. Das ist der erste Dominoeffekt, okay? Ist nicht so ein schöner Effekt, ja? Kann man sagen, oh, den würde ich mir auch anders wünschen, aber alles, was wir hier in der Welt sehen, zeigt, ja, so scheint es hier zu laufen. Leider, leider. Okay, jetzt seid ihr noch dabei? Ich spiele noch mal ein bisschen. Ich baue noch mal diese Reihe auf. So, jetzt kommt der zweite Dominoeffekt und um den geht es mir hier. Das ist nämlich der Dominoeffekt der Auferstehung. Jetzt sagt Paulus, genauso wie der Tod des einen und die Sünde des einen Menschen Adam Auswirkungen auf alle Menschen hatte, so hat die Auferstehung von Jesus Christus Auswirkungen auf alle Menschen, die zu Christus gehören. Also nicht automatisch auf alle Menschen, sondern auf diejenigen, die zu Christus gehören, die an Jesus glauben. Die gehören zu Christus. Und da sagt er, Jesus Christus, er ist der Erste der Auferstehung. Okay, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen gedanklich, wenn jetzt hier die Steine umkippen, dann ist das jetzt nicht negativ, ja? Also so, ach ja, ne, eigentlich müssen ja die Steine aufgerichtet werden durch die Auferstehung. Da hinkt das Bild jetzt ein bisschen, ne? Es geht jetzt nur darum, dass einer der Erste ist und Jesus, jetzt nehmen wir mal hier, Jesus ist jetzt der helle Stein, der gelbe Stein. Er ist auferstanden von den Toten vor 2000 Jahren. Er ist der Erste. Und Paulus sagt, weil er der Erste ist, kommen wir, die wir an Jesus glauben, hinterher. Und auch wir werden auferstehen von den Toten. Deswegen gibt es Hoffnung für alle, die an Jesus Christus glauben, die mit ihm verbunden sind, die mit ihm unterwegs sind. Jetzt kannst du irgendwie nachdenken und wenn du so ein Bibelmensch bist, ne, dann denkst du, Mensch, aber Jesus, der Erste, der von den Toten auferweckt wurde, stimmt ja nicht ganz so, ne, oder? Also ich meine, in der Bibel lesen wir Berichte im Alten Testament dreimal, Elia einmal, zweimal Elisa. Im Neuen Testament bei Jesus, als er gewirkt hat, hat er auch drei Menschen von den Toten auferweckt. Waren die nicht die Ersten? So? Müssen wir mal gedanklich einen Unterschied machen. Das waren große Wunder, die Gott gewirkt hat, dass Menschen, die gestorben waren, wieder ins Leben zurückkamen. Aber diese sechs Leute leben ja jetzt nicht mehr hier auf der Erde. Die sind gestorben. Das heißt, es war eigentlich nur zeitlich eine Verschiebung von ihrem Tod. Die waren immer noch unter dieser Glocke des Todes. Deswegen, die Auferstehung von Jesus Christus ist eine ganz eigene Geschichte. Die Auferstehung von Jesus ist gefüllt mit der Kraft aus der Ewigkeit. Und Jesus hat einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Das war nicht mehr der irdische Leib, so wie wir irgendwie unterwegs sind, sondern es war ziemlich cool. Jesus konnte mit dem Auferstehungsleib durch Mauern gehen. Abgespaced, ja, so. Also irgendwie eine ganz andere Qualität, können wir uns nicht vorstellen. Oder nur so ein bisschen Science-Fiction-Filme, ja, da kann man sich das ein bisschen vorstellen. Irgendwie so eine andere Qualität von Leben hat Jesus mitgebracht aus der Ewigkeit. Deswegen, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, auch wenn es vorher schon Totenauferweckung gab. Okay? Und diese Totenauferstehung von Jesus, die hat eine Auswirkung auf uns, auf dich und auf mich. Die Auferstehung von Jesus Christus und unsere Auferstehung, ganz egal, wann das jetzt zeitlich sein wird, die gehören praktisch zu einem Ereignis dazu. Selbst wenn da 2000 Jahre plus eine Zeitdifferenz dazwischen ist. Weil Jesus Christus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen zu neuem Leben. Und das ist für uns manchmal ganz, ganz fern und das haben wir nicht so parat. Aber vielleicht hilft es uns, wenn wir uns ein bisschen gedanklich da reinversetzen, was heißt das denn? Also Jesus ist auferstanden. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, wer hat denn noch alles gelebt, seitdem Jesus unterwegs war? Fallen uns vielleicht viele Leute ein, die auch Christen waren? Also, ich möchte es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber da fällt uns vielleicht ein Martin Luther ein. Der hat vor 500 Jahren gelebt, ne? Vielleicht fällt uns ein Dietrich Bonhoeffer ein. Ja, der hat vor 60, 70 Jahren gelebt. Noch länger schon, 80 Jahre. Vielleicht fallen dir Leute ein aus deiner Familie. Also mir fallen zum Beispiel meine Großeltern ein, die alle an Jesus geglaubt haben, aber inzwischen gestorben sind. Teilweise schon lange her. Meinen einen Opa, den kannte ich gar nicht. Und die letzte Oma, die ist so vor 4 Jahren gestorben, als sie 103 war, glaube ich. So, und dann erinnere ich mich an meine Mutter. Meine Mutter ist jetzt vor 20 Jahren gestorben. Sie hat auch an Jesus geglaubt. Und so sind Leute hier in dieser Reihe. Und die Frage ist ja, sind wir selbst ein Dominostein in dieser Reihe, die zu Jesus Christus gehören, die an ihn glauben? Gehören wir mit zu dieser Reihe dazu? Und so wissen wir, dass diejenigen, die vor uns geglaubt haben und die vor uns gestorben sind, und wir selbst auch, die wir hier noch leben, und die, die noch kommen werden und auch an Jesus glauben werden, dass wir alle in dieser Auferstehungsreihe unterwegs sind. Und weil Jesus schon auferstanden ist, haben wir die Sicherheit und die Gewähr, dass wir alle auferstehen werden. Und das gibt ganz viel Frieden und ganz viel Freude und ganz viel Hoffnung für unser Leben. Ein Wort, was hier auch benutzt wird, ist das Wort Erstlingsfrucht. Jesus ist die Erstlingsfrucht. Ist ein komisches Wort, ja. Wenn jemand Bauer ist unter uns, der kann uns das erklären. Also früher war es so, es gab eine Ernte und die ersten Früchte, die sichtbar reif waren, die wurden geerntet und das war die Erstlingsfrucht und die Erstlingsfrucht wurde für Gott geopfert. Aber man wusste, die Erstlingsfrucht ist nicht die ganze Ernte. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig gewesen. Sondern man wusste, nach der Erstlingsfrucht, da kommt die große Ernte. Und Jesus, er ist jetzt hier in diesem Bild gesprochen, die Erstlingsfrucht der Auferstehung. Aber die große Ernte kommt noch und alles hängt da dran. Das ist die Gewähr, dass wir auferstehen werden, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Das war der dritte Check. Der Dominoeffekt der Auferstehung ist der, dass alle, die an Jesus Christus glauben und zu ihm gehören, auch auferstehen werden. Gecheckt. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten und ich gebe mal das Spielzeug hier an Lars, der kann was damit anfangen. Wir feiern heute die Auferstehung von Jesus. Und vielleicht hast du ein paar Sachen gecheckt. Das ist gut, wenn dir vielleicht Sachen nochmal bewusst wurden. Ich möchte dir aber sagen, bei der Auferstehung von Jesus geht es nicht nur darum, dass wir eines Tages auch auferstehen werden und bis dahin ist da irgendwie nichts los mit der Auferstehung, sondern weil Jesus von den Toten auferstanden ist, lebt er ja heute immer noch. Selbst wenn er jetzt nicht leibhaftig hier ist, aber er sitzt zur Rechten des Vaters, so sagt es das Wort Gottes, und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist hat die Kraft der Auferstehung in sich. Der Heilige Geist war es, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das heißt, wir sind hier in dieser Versammlung, in diesem Gottesdienst, in unserem Leben. Wir sind in Berührung mit dieser Auferstehungskraft von Jesus Christus. Und weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern aus dem Tod herausgekommen ist und lebendig geworden ist, deswegen hast du und habe ich eine Hoffnung für unser persönliches Leben. Im Tod. Das ist das Größte. Jesus hat den Tod besiegt und überwunden. Wir haben eine Auferstehungshoffnung. Aber weil die Auferstehungshoffnung so groß ist, bezieht sich das auch auf unser persönliches Leben heute. Das heißt, da, wo du in deinem Leben vielleicht wie die Jünger damals ohne Lebensperspektive bist und du bist voller Traurigkeit und du hast gar keinen Durchblick und du fragst dich, Mensch, was soll ich denn machen und wo geht's denn hin und gibt's überhaupt noch eine Hoffnung für mich? Da hast du Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er mit seiner Lebenskraft in dein Leben kommt und dein Leben verändert, dass er dein Leben dreht, wie er das Leben von einem Saulus verändert hat, sodass aus Saulus Paulus wurde, der Christus Verkündiger wurde. Jesus, er kann dein Leben berühren, weil er lebt und weil er dich liebt. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen und dass wir einfach noch einmal einen Moment der Ruhe haben vor Jesus. Und vielleicht fragst du dich einfach, Mensch, wo brauche ich in meinem Leben diese Auferstehungskraft? Wo brauche ich diese Auferstehungshoffnung? Und dann lad Jesus doch ein durch ein stilles Gebet, was Jesus sehr wohl hört. Lad ihn ein, dass Jesus mit seiner Kraft in dein Leben kommt. Dass er mit seinem Leben, deinem Leben, Leben einhaucht. Und vielleicht denkst du jetzt, Mensch, ich habe da so große Baustellen in meinem Leben, das wird nichts mehr. Das kann Gott doch auch nicht ändern. Dann möchte ich dir Mut zusprechen. Jesus, er hat den Tod überwunden. Der Tod ist der größte Feind der Menschheit. Jesus hat den Tod besiegt, so kann er alles in deinem Leben besiegen und verändern. Vielleicht hast du eben gestutzt bei diesem Bild mit den Dominosteinen. Als ich diese Frage in den Raum gestellt habe, bist du als Dominostein Teil von dieser Reihe? Und die Frage war ja, gehörst du zu Jesus? Glaubst du an ihn? Oder stehst du außerhalb dieser Reihe? Und bist irgendwie nicht dabei, dann möchte ich dir sagen, du kannst ganz einfach eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Du kannst ganz einfach sagen, Jesus, ich möchte gerne dir mein Leben hinhalten und mich öffnen für dich. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte an dich glauben. Vielleicht sind nicht alle Fragen geklärt, die du hast. Vielleicht sind da immer noch Dinge, wo du sagst, ja, ich weiß auch nicht so genau, was es damit auf sich hat. Aber du spürst vielleicht in dir diesen starken Wunsch und diese Sehnsucht, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Wenn das auf dich zutrifft und du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist und du hast diese Entscheidung vielleicht noch nie in deinem Leben getroffen oder vielleicht ganz weit zurück, aber es hat keine Relevanz mehr für dich gerade, dann lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst, da wo du jetzt bist. Und dann würde ich dich gerne in mein Gebet mit reinnehmen. Und dann kannst du so einen Anfang machen, in diese Beziehung mit Jesus Christus hineinzukommen. Ist da jemand, der mit seinem Lebensdominostein in die Verbindung gehen möchte mit Jesus? Dann sei mutig und heb die Hand. Ist jemand da? Du kannst auch gerne die Entscheidung in deinem Herzen einfach so treffen. Aber manchmal ist es kraftvoller, wenn wir das nochmal ausstrecken. Danke. Ich möchte beten mit uns. Jesus Christus, wie gut, dass wir mit dir sprechen dürfen. Wie gut, dass wir keinen toten Götzen anbeten, sondern dass wir einem lebendigen Gott dienen. Danke für deine Gegenwart an diesem Ort, durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich bete für die Personen, die heute eine Entscheidung getroffen haben für dich. Bete, Herr, dass du ihnen begegnest und dass du sie zu deinen Kindern machst, dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du ihnen Hoffnung schenkst und dass du das Leben ermöglichst. Bitte dich, dass du alle Schuld von ihnen nimmst und dass sie aus der Reihe von Adam herausgenommen werden und in deine Reihe eintreten, dass sie von deinem Dominoeffekt profitieren. Ich bete, Herr, dass du diese Beziehung in den Anfangszeiten besonders segnest und schützt, dass du sie weiterführst auf dem Weg mit dir, dass du sie in Verbindung bringst, Herr, mit guten Leuten, die sie an die Hand nehmen und weiterführen. Jesus, und ich bete für uns, die wir hier sind und die wir Lebensherausforderungen haben, wo wir alleine nicht gut weiterkommen, wo sich manches wie Tod anfühlt, wo sich manches wie Dunkelheit anfühlt und wie Hoffnungslosigkeit, so bete ich, dass du mit deiner Auferstehungskraft hineinwirkst und dass du neues Leben schenkst, dass du Veränderung bewirkst durch deinen Heiligen Geist. Komm mit Hoffnung, komm du mit Leben, komm du mit Lebendigkeit, komm du mit Schönheit und Fülle des Lebens. Komm und lass uns Lebenswenden erleben. Herr, wir wollen auf dich schauen und von dir leben. So wollen wir dich anbeten, Jesus, du der Auferstandene. Wir wollen auf dich schauen und dir zusingen und dich ehren und dich mit unserem Leben preisen.